Lehrblick, Lehrporträts. Der Podcast für Einblicke in aktuelle hochschuldidaktische Fragen. In jeder Episode kommen wir mit einer Persönlichkeit ins Gespräch, die zum Thema Hochschullehre etwas zu sagen hat.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcastes von Lehrblick. Bei mir zu Gast ist heute Maria Stanisavljevic. Sie ist Soziologin und Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschuldidaktik der PH Luzern. Seit geraumer Zeit beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit Studierendenforschung. Im letzten Jahr hat sie gemeinsam mit Peter Tremp ein Buch zum Thema digitale Präsenz, ein Rundumblick auf das soziale Phänomen Lehre, herausgegeben. Und zu diesem Thema möchten wir uns heute gerne unterhalten. Maria, herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank, Birgit. Es ist schön, bei euch zu sein, im virtuellen Dazwischen und an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen.
Sehr gerne. Der Titel des Buches sagt es ja schon, es geht um digitale Präsenz. Die beschäftigt sich natürlich auch im Sog der Corona-Pandemie, die ja ganz unterschiedliche Reaktionen zunächst in der Lehre hervorgerufen hat, während die einen fast erstmal freudig ihr Online-Repertoire ausgepackt haben im letzten Frühjahr und gerne online unterrichtet haben, haben andere große Probleme gehabt. Es gab auch in Deutschland eine Petition für ein Nichtsemester, das fast 10.000 Hochschulangehörige unterschrieben haben. Jetzt nach 3 Semestern scheint sich alles irgendwie eingespielt zu haben. Die Interaktion in Breakout-Rooms funktioniert. Wir haben keine lästige Anreise, wir sitzen nicht in der Bahn in der Früh. Brauchen wir denn da eigentlich noch eine Präsenz? Und was bedeutet denn Präsenz in der Lehre?
Ja, wir brauchen unbedingt Präsenz in der Lehre, so wie wir sie auch überall in anderen Lebensbereichen brauchen. Die 3 Corona-Semester, ich nenne sie jetzt mal Corona-Semester oder die Semester, die Corona-bedingt größtenteils im Distanzunterricht stattgefunden haben, waren auch deswegen notwendig vielleicht auch, damit man überhaupt eben den Stellenwert der Präsenz in der Lehre sehen und nachvollziehen kann. Das ist nämlich genau das, was passiert ist. Auch diese Petition zeigt es ganz schön. Sobald die Präsenz nicht da war oder nicht da ist, merken alle, was das eigentlich bedeutet. So war auch ein bisschen Grundgedanke hinter diesem Buch, das wir herausgegeben haben. Wir haben nämlich die Lehrende gefragt, was bedeutet für sie Präsenz, jetzt wo sie eben nicht da ist oder zu dem Zeitpunkt war sie nicht da. Mhm. Und sie haben dann eben berichtet, was eben aus ihrer Sicht die Präsenz bedeutet, welchen Stellenwert sie in ihrer Lehre hat. Und durchaus kontrovers wurde ja diskutiert, nicht wahr? Es gibt ja, wie du das auch schon erläutert hast, es gab auch solche, oder es gibt solche, die schwören auf das digitale Lehre. Dann gibt es wiederum eben die ganz anderen. Diese eine Petition, die du genannt hast, ist sicherlich sehr prominent gewesen. Es gab noch eine. Für die Rettung der Präsenzlehre hieß die, glaube ich, nicht wahr? Mhm. Oder rettet die Präsenzlehre, irgend sowas. Eben, und zwischen diesen 2 Polen hat sich das ein bisschen ausgependelt. Und ich glaube, was sich ganz schön gezeigt hat während der Corona-Semester, ist, dass solche Lehrformate tatsächlich auch am Distanzunterricht gut funktionieren und welche eben doch sehr stark von Präsenz abhängen. Ich glaube, das haben wir jetzt gut sehen können.
Und welche Ergebnisse zeichnen sich denn da ab, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Vorlesung als klassische Form der universitären Lehre nehmen? Was bedeutet da Präsenz für Lehrende oder vielleicht auch für Studierende? Habt ihr da Ergebnisse dazu?
Ja, also wir haben auch Befragungen gemacht bei uns an unserem Standort, an der PH, also Pädagogischen Hochschule Luzern. Haben wir Studierendebefragung gemacht, also schon zum 2. Mal machen wir das jetzt. Und nebst den standardisierten Items haben wir auch offene Fragen gestellt und die dann eben ausgewertet. Und da hat sich eben sehr schön gezeigt, was für die Studierenden Präsenz bedeutet und welche Lehrformate sie überhaupt eben irgendwie als digitalisierungswürdig, sage ich jetzt mal, empfinden oder eben aus ihrer Perspektive, wo keine Probleme hinsichtlich der Digitalisierung liegen.
Und welche waren das hauptsächlich?
Genau, das ist ja vor allem die Vorlesung gewesen. Oder eben aus der studentischen Sicht ist die Vorlesung genau der Lehrformat, also das Setting, was sehr gut digitalisiert werden kann. Die sehen nur Vorteile darin, also wirklich durch den Band. Und das ist übrigens nicht etwas, was wir nur an unserem Standort sehen. Nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt bei uns irgendwie speziell, sondern das ist das, was tatsächlich auch nahezu alle Befragungen gezeigt haben. Und auch übrigens auch etliche Empfehlungen, in die Richtung ausgesprochen wurden, dass man die Vorlesungen digitalisiert. Für die Studierenden bedeutet die Digitalisierung der Vorlesungen vor allem, also in ihrem Empfinden, geht das einher mit einer Individualisierung und Flexibilisierung des Studiums. Sie haben dann das Gefühl, Sie können sich die Vorlesung anhören, wann Sie wollen, eben auch wo Sie wollen. Sie können das immer wieder wiederholen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Lustigerweise beschreiben Sie aber auch, dass Sie beispielsweise die Vorlesung schneller abspielen lassen, wenn okay. Sie das Gefühl haben, dass Sie etwas schon kennen oder dass es vielleicht langweilig ist oder so. Mhm. Genau, also das ist das, was für Studierende vor allem, also das ist der Lehrformat oder Setting, was für, vor allem für Studierende sehr gut zu digitalisieren ist. Die Dozierende sehen das anders tatsächlich.
Das ist interessant.
Ja, da zeigt sich, dass Dozierende doch sehr, also die Vorlesung als ein interaktives Setting verstehen. Sie beschreiben dann beispielsweise, dass sie eben, wenn sie ihre Vorlesungen aufnehmen und dann irgendwie alleine zu Hause das machen oder wo auch immer, dass ihnen das Publikum fehlt, ja. Dass sie dann nicht abschätzen können, ob sie zu schnell reden oder zu langsam, ob das zu viel ist oder zu wenig. Also eben, dass diese kommunikative Schlaufe ist nicht da. Also sie wissen nicht, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut und reden so ein bisschen ins Leere. Und das war für viele Dozierende tatsächlich wie so ein störendes Moment. Und interessant ist natürlich jetzt zu beobachten, dass die Dozierende, die Studierenden unbedingt notwendig sind für die Vorlesung, aber die Studierenden das Gefühl haben, die sind überhaupt nicht ein Teil von dieser Interaktion, die da stattfindet, sondern sie können sich das genauso gut zu Hause alleine anhören oder
also
schauen.
Dass in der Präsenz auch tatsächlich die Studierenden das Gefühl haben, es ist egal, ob sie da sind oder nicht, sie wären nicht Teil der Interaktion, sondern einfach nur Zuschauer, wie vor dem Fernseher, wie man eben sich einen Tatort am Sonntagabend ansieht.
Ja. So im Großen und Ganzen, genau so, ja. Die haben nicht das Gefühl, dass sie eben ein Teil der Interaktion sind, ein Interaktionspartner oder Partnerin für die Dozierende sind, sondern dass sie eben Statisten und ich weiß auch nicht alles, ja. Aber also eben diese Rückkopplung ist aus deren Sicht irgendwie nicht gegeben. Und das ist bei Dozierenden nicht der Fall in der Regel.
Könnte das möglicherweise an der räumlichen Gestaltung liegen? Denn Präsenz definiert sich ja auch immer über einen Raum. Und wenn ich jetzt den klassischen Hörsaal nehme, wo die Studierenden in der Regel in Reihen relativ eng aneinander sitzen, man kommt auch nicht raus, man kann sich nicht bewegen, man kann sich nicht mal mit jemand anderen unterhalten, dass das so dieses, wie in einem Theater, dieser Zuschauerraum auch definiert, dass Studierende gar nicht den Eindruck haben, sie wären in Präsenz Teil der Veranstaltung?
Ja, unbedingt. Also ich denke, das ist wirklich eine sehr schöne Beobachtung und dem würde ich mich auch anschließen. Übrigens auch viele Dozierende in unserem Buch haben auch darüber berichtet, was der Raum für ihre Veranstaltungen bedeutet. Und unbedingt, also diese räumlichen Settings, wie die Studierenden sitzen, wie sie gegenüber den Vortragenden oder Dozierenden positioniert sind, haben sie die Möglichkeit, sich zu bewegen oder nicht, trägt sicherlich auch zu diesem Verständnis der Vorlesungen bei. Es ist aber sicherlich auch so, dass nicht alle Vorlesungen auch so stattfinden. Es gibt natürlich auch Vorlesungen, die kleiner sind und irgendwie Seminarräume stattfinden. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass bei Studierenden das Gefühl da ist, dass die Vorlesungen reine Institutionen der Wissensvermittlung sind, die auch mit einer bestimmten Hierarchisierung einhergehen. Also es gibt jemanden, der weiß etwas mehr als ich und ich muss das jetzt so irgendwie nachvollziehen können, wie dieser jemand das erzählt. Und aus deren Sicht doch eine sehr lineare Geschichte. Ich glaube, bei vielen Dozierenden ist das wahrscheinlich auch ein ähnliches Verhältnis. Also es ist eben eine lineare Geschichte. Es gibt so eine Top-Down-Perspektive, es wird etwas vermittelt und ich muss mir das jetzt irgendwie aneignen und that's it. Und bei Dozierenden steht neben dieser Wissensvermittlung doch auch das Performative, glaube ich, noch mal stärker im Vordergrund. Also eben, dass sie sich präsentieren, dass sie reden, dass sie stehen. Es ist eine körperliche Erfahrung natürlich, auch eine Vorlesung. Insbesondere, wenn du jetzt solche Räume ansprichst, so klassische Vorlesungsräume, wo man klassischerweise steht jemand vorne an einem Stehpult und dann 200 Leute sitzen vor ihm. Und wenn man so eine Situation mal erlebt hat, dann weiß man natürlich, dass es auch eine sehr stark körperliche Erfahrung ist. Also man schwitzt, man muss laut sprechen, man muss die Stimme korrigieren und so weiter. Und das ist natürlich für die Studierenden nicht der Fall. Also sie sind auch in der Masse, dann müssen sie sich nicht so präsentieren. Also eben dieses Performative, ich glaube, bei Studierenden steht nicht so stark im Vordergrund, eher eben diese Wissensvermittlungsfunktion. Es ist eine didaktische Funktion, die die Vorlesung unter anderem natürlich auch hat.
Und sieht es denn bei Seminaren anders aus? Sind da die Erfahrungen anders für Lehrende und auf der anderen Seite für Studierende, was die Präsenz betrifft?
Tatsächlich ist es so, dass also in unserer Befragung und auch bei anderen Befragungen zeigt sich das, also vor allem bei solchen, die auch offene Fragen gestellt haben, da zeigt sich, dass das tatsächlich auch anders verstanden wird. Das ist ja genau die Lehrform, nebst den anderen. Also es gibt natürlich auch sowas wie Labore beispielsweise oder so, oder Experimente oder so. Das ist etwas, was tatsächlich in der Präsenz eindeutig unisono als Präsenzveranstaltung bevorzugt wird. Aber bei den Seminaren ist das tatsächlich auch so, dass da auch viele Studierende sich das wieder in Präsenz wünschen. Und zwar, weil in den Seminaren geht es eben nicht nur darum, dass man Wissen vermittelt, dass jemand etwas erzählt, was ich dann irgendwie nachvollziehen soll als Studentin, sondern es geht eben sehr stark auch darum, dass man Wissen aushandelt. Also es ist eine diskursive Situation, wenn wir an die ganz klassische Seminarsituation denken, wie wir das in den Sozialwissenschaften beispielsweise haben. Dann liest jemand einen Text und dann gibt es vielleicht ein Referat, dann gibt es eine Diskussion und so weiter. Und eben, es sind verschiedene Lesarten möglich, man hat etwas vielleicht nicht verstanden, es ist auch die Möglichkeit zu fragen da und es ist eben eine gänzlich andere Situation von didaktischem Setting her, von Anspruch her, aber auch von sozialem her. Und was hier die Studierenden sich sehr stark wünschen, das ist ja, dass nicht nur die Dozierende, also nicht nur eine Interaktion mit Dozierenden, sondern auch tatsächlich mit anderen Studierenden. Das sind auch sehr interessante Ergebnisse, dass für viele Studierende sich Studienerfolg auch von dieser Gruppenzugehörigkeit definiert.
Also über dieses Gefühl, Teil einer sozialen Gruppe
genau.
zu sein.
Zum einen das und zum anderen, weil man natürlich dann auch die Möglichkeit hat, auch andere etwas zu fragen oder eben zusammenzulernen oder dahin zu gehen oder vor allem eben nach dem Seminar etwas gemeinsam zu machen. Also diese sozialen Aspekte des Studiums sind natürlich für Studierende genauso wichtig wie für Dozierende.
Ja.
Und das darf man natürlich nicht vergessen. Also auch deswegen ist die Präsenzlehre wichtig, weil es geht eben nicht nur immer nur um die Lehre. Ja. Also es geht auch eben darum, dass das für Studierende genauso wie für Dozierende ein Lebensbereich ist, in dem sich etwas abspielt. Es gibt sehr viele soziale Kontakte und Beziehungen, die da stattfinden, Freundschaften, Liebschaft und so weiter. Und das kann man natürlich nicht digitalisieren. Also alles, was dazwischen passiert, ist natürlich nicht digitalisierbar.
Da sind die Grenzen dann ganz deutlich. Jetzt hast du zum Thema Vorlesung ja erwähnt, aus Sicht der Studierenden könnten die Vorlesungen gerne weiter digital sein. Da sehen sie sich nicht so sehr in der Performance des Ganzen, also das eher als Konsum. Und viele Lehrende wollen zwar wieder Präsenzvorlesungen machen, einige erleben wir jetzt aber doch, gehen dazu über, die Aufzeichnungen von Vorlesungen immer wieder zu verwenden, also Vorlesungen aus der Konserve abzuspielen. Das erinnert dann doch ein bisschen an die Zeit nach dem Buchdruck, wenn ich praktisch mein Wissen gesammelt habe und verschriftlich oder jetzt in einer Vorlesung medial aufbereitet habe, könnte man es doch beliebig replizieren, wie seinerzeit die Bücher. Wie ist denn da die Erfahrung? Ich meine, das Semester ist jetzt noch relativ jung. Liegt ein Mehrwert darin, das eben nicht zu machen, das aus der Konserve zu holen? Oder wäre das ähnlich wie bei den Büchern durchaus auch möglich, als vielleicht zusätzliches Medium, so wie ich begleitend zu einer Vorlesung ein Buch habe, dass sich das durchsetzen könnte oder weiter Verbreitung finden könnte?
Ja, also da, ich glaube, das ist natürlich wie alles, ist das ein sehr komplexes Phänomen und ich finde das mit dem Buchdruck, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du gebracht hast, weil eben die Erfindung des Buchdrucks, so übrigens die Erfindung des Fernsehs und des Radios und allen möglichen medialen Neuerungen, haben die Vorlesung nicht tot bekommen. Also die lebt nach wie vor und die gibt es immer noch. Und da kann man schon fragen, also warum gibt es überhaupt die Vorlesung, wenn man hat etliche Möglichkeiten, sich eben das Wissen anzueignen. Warum, also wozu überhaupt noch Vorlesung? Und ich glaube, in der Tat, es ist nicht so einfach. Also wenn man jetzt eben rein diesen historischen Blick wagt, dann muss man sagen, dass diese mediale Veränderungen oder große mediale Schübe etwas sicherlich verändert haben. Aber eben die Vorlesung als eine Institution nicht abgeschafft wurde, sie tatsächlich noch gibt. Also musste man in der Folge fragen, ja, welche Funktion hat so eine Vorlesung, also welche soziale Funktion und didaktische Funktion hat sie, damit sie eben nicht so einfach verschwinden kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, man muss sehr stark differenzieren zwischen unterschiedlichen Fächerkulturen und den Inhalten, die vermittelt werden. In der Tat kann es auch Fächer geben, wo man vielleicht auch 5 Jahre lang oder auch 10 Jahre oder auch 20 Jahre lang immer dasselbe unterrichten kann. Aber es gibt dann auch Fächer, wo das natürlich nicht geht. Es gibt Fächer, die sind viel mehr an die Zeit gebunden, Politikwissenschaften, Soziologie und so weiter. Da will man sich kaum wagen, irgendwie 20 Jahre lang dasselbe zu unterrichten. Das Das geht schlicht nicht. Ja. Es geht auch nicht deswegen nicht, weil die Hochschulen natürlich auch dem Forschungsimpetus folgen und die Forschung muss sich auch irgendwie niederschlagen in der Vorlesung oder in allen Veranstaltungen. Was wir aber sehen können, wenn wir eben diesen historischen Blick wagen, ist, dass die Vorlesung nicht verschwindet, aber dass immer wieder neue Lehrformen entstehen. Ganz irgendwo am Anfang gab es quasi nur die Vorlesung, da gab es Vorlesung und Seminar, da gab es Vorlesungsseminar-Tutorium, Vorlesungsseminar-Übung, keine Ahnung, das und das und das. Und das ist, es gibt so viele Formen. Und wenn mir so ein prognostischer Blick erlaubt ist, dann würde ich meinen, ganz auch im Sinne vielleicht der Systemtheorie, die Welt wird einfach immer komplexer und wahrscheinlich wird es neue Formen geben. Also irgendwas dazwischen. Also ich glaube nicht, dass die Vorlesung verschwinden wird, wirklich nicht, weil sie eben nicht nur didaktisch ist, sondern auch soziale Funktionen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche neue Formen entstehen. Das ist sicherlich so. Ich meine, bei der Vorlesung ist es auch so, man kann auch fragen, ja, warum muss man da überhaupt einen Prof oder eine Professorin irgendwie organisieren? Kann man nicht einfach auf dem YouTube, da gibt es so Videos, wo Sachen erklärt werden, wie funktioniert SPSS und wie funktioniert Statistik und so. Und unter Umständen ist es auch irgendwie lustiger erklärt und erzählt, als das die Professorschaft erklärt. Aber eben, es verschwindet nicht, weil eben diese Leute müssen auch, sie bringen auch ihre eigenen Impulse mit ein, sie bringen ihre eigenen Standpunkte, es ist quasi ihr Stempel, geht mit ihrer Professur einher und so weiter. Und ich glaube, das ist nicht so ganz einfach. Von der studentischen Seite her muss man auch sagen, dass die Hochschulen auch natürlich einen Gesellschaftsauftrag haben, nicht wahr? Also es geht ja nicht nur darum, eben, dass man Wissen vermittelt, das sind ja keine Weiterbildungen oder so, sondern es geht auch darum, dass man unter Umständen auch sozialen Aufstieg ermöglichen soll, also dass unter Umständen eben auch habituelle Veränderungen möglich sein sollten. Und das ergibt sich eben doch eher in der Präsenz als in Distanz. Also das heißt, wenn ich in einer Vorlesung sitze jetzt als Studentin und dann muss ich auch andere Meinungen ertragen können, dann muss ich auch ertragen, dass vielleicht neben mir jemand sitzt, den ich gar nicht mag. Also, oder eben, dass mit mir Leute sitzen, die den gleichen Habitus haben wie ich, mit denen ich mich dann anfreunden kann, mit denen ich dann auch Lerngruppen organisieren kann. Und ich glaube, das ist so eine wichtige eben soziale Funktion der Vorlesung. Also sie bringt unter Umständen auch Leute zusammen, die sonst vielleicht niemals zusammenkommen würden. Ja. Das ist natürlich schon auch wichtig.
Jetzt hast du sowohl einen Blick zurück in die Vergangenheit geworfen, als auch schon einen kleinen Blick in die Zukunft, im Sinne von, es wird komplexer werden und sich mehrere Formen von Lehre ausdifferenzieren. Welche Bedingungen müssen denn aus deiner Erfahrung oder vielleicht auch aus einer persönlichen Sicht geschaffen werden, um wirklich beides verknüpfen zu können, die virtuellen und die reale Welt, dass das nicht mehr so als Gegensatz gesehen wird? Oder wird es von selbst kommen?
Ich als Soziologin muss sagen, es muss sich in der Praxis bewähren. Und alles, was sich in der Praxis bewährt, das wird ja kommen und dann kann man sich auf den Kopf stellen und das wollen oder nicht, das wird einfach so sein. Manchmal ist es so, wenn man etwas forciert, stellt sich das nicht immer ein. Das war eben auch jetzt zum Teil eben bei der digitalen Lehre auch der Fall. Es gibt ja, also bis vor Corona-Zeit gab es schon etliche Versuche, etliche Sachen zu digitalisieren oder Kurse anzubieten und so weiter. Aber das hat sich eben, irgendwie hat sich das nicht etabliert, weil es sich einfach nicht bewährt hat in der tatsächlichen realen Hochschulpraxis offenbar. Und ich glaube eben, also wenn die Sachen funktionieren, wenn es für alle gut ist, für alle Beteiligten und damit meine ich Dozierende, Studierende, aber eben auch die Hochschulleitungen, Verwaltung, und der ganze Stab an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, technische Support und so weiter, die das alles unterstützen sollen, können, dann wird es auch kommen.
Könnte es sein, dass wir einfach ein bisschen alle bequem sind? Erst bequem waren, unsere Lehre umzustellen und digitale Elemente zu integrieren, weil das ja doch, das haben, glaube ich, alle festgestellt, ein enormer Aufwand ist. Also dieses Postulat der Zeitersparnis, das, glaube ich, können die wenigsten bestätigen. Und dass wir jetzt wieder ein bisschen bequem sind, uns wieder aufs Fahrrad oder in den Bus zu setzen und irgendwo hinzufahren, wo wir es doch daheim inzwischen so schön eingerichtet haben und alles da ist. Also, dass es einfach immer mal Anstöße von außen braucht, um das eigene Verhalten zu ändern.
Ja, sicherlich auch. Und das war sicherlich ein sehr großer Anstoß von außen. Aber eben, also ich nenne jetzt als Beispiel diese hybride Geschichten, die es jetzt immer wieder gibt und die immer wieder bemüht werden. Das ist jetzt, glaube ich, so ein Beispiel, wo ich jetzt, also jetzt ich als Person, als Individuum, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Mhm. Also entweder man macht es digital oder man macht es im Präsenz, aber dieses Dazwischen, Das ist so anstrengend, man weiß nicht, wer mit wem kommuniziert. Als Lehrkraft muss man sich so anstrengen, aufzupassen, was machen die vor Ort, was machen die. Irgendjemand mit dem Mikrofon funktioniert es nicht. Und eben, also das ist genau so, wo ich denke, also ich glaube nicht, dass sich das etablieren wird, weil es ist schlicht sehr anstrengend für alle Beteiligten. Aber wie du sagst, also manche Sachen, Vorlesungen, die man aufnimmt, dann immer wieder abspielt, warum nicht? Also wenn Dozierende damit d'accord sind, also einverstanden sind und der Studierende auch, warum nicht? Aber ich nenne nur als Beispiel, also bei uns an der PH gibt es eben ein Beispiel von Mathematikvorlesungen, die hat man digitalisiert. Aber jetzt ist das nicht so, dass die einfach abgespielt werden, die Schüler können sich das anschauen, sondern die Professorin, die das macht, die bietet dann eben sozusagen simultane Übungsstunden an. Mhm. Also es ist eben ein Dazwischen oder eine neue Form entstanden, wo die Studierenden können sich ja die Vorlesung zu Hause anschauen, aber die Übungsblätter zu der Vorlesung können sie dann gemeinsam mit ihr machen. Und das ist genau sowas. Also es wird einerseits als Chance begriffen und in dem Fach funktioniert es auch ganz gut. Es gibt auch andere Universitäten und Fachhochschulen, wo die Mathematik auch so ein Fach ist, wo das sehr stark funktioniert, eben diese Digitalisierung. Also es wird das Beste quasi aus beiden Welten mitgenommen und miteinander auch auf sinnvoller Weise kombiniert. Ich glaube, Geschichte ist auch ein Fall oder ein Fach, wo man das auch sehr stark macht. Auch übrigens deswegen, weil die Geschichte auch immer die Medialität als Gegenstand behandelt. Also es ist quasi auch inhaltlich ein Teil dessen, was gemacht wird. Und deswegen können Sie immer auch das reflektieren, was Sie machen. Aber dann eben, es gibt ja Fächer, eben alle naturwissenschaftliche Fächer oder Ingenieurfächer, wo man sehr viel mit Materialität arbeitet und sowas, also Experimente macht oder so. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Und dann ist auch die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Ja, ich glaube, diese Zusammenfassung, das Beste aus beiden Welten, bleibt zu hoffen, dass wir das rüber retten und nicht in einer Beliebigkeit oder Bequemlichkeit stecken bleiben und einfach das Einfachste aus beiden Welten nehmen. Maria, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die Einblicke zu geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 2, 4 oder 6 Semestern nochmal drüber unterhalten, wie sich das Ganze dann hoffentlich ohne Pandemiebedingungen weiterentwickelt und vor allem, wie sich die Lehrkulturen zwischen virtueller und realer Präsenz fortentwickelt haben. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, Birgit. Danke für die Einladung. Das war eine tolle Zeit mit euch und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, sich digital auszutauschen. Aber jetzt würde ich mir wünschen, wir würden zusammen einen Kaffee trinken gehen.
Lehrblick, Lehrporträts. Der Podcast wird Ihnen präsentiert vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. Alle Folgen zum Nachhören sowie Inspirationen und Evidenzen für gute Hochschullehre finden Sie unter www.lehrblick.de.